先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasius Club, der sich mit neueren wissenschaftlichen Büchern beschäftigt, über die wir dann versuchen, in allgemeinverständlicher Sprache zu sprechen. Heute Abend ist diese Herausforderung ganz besonders groß und umfangreich. Es handelt sich um 2320 Seiten, Kommentar zu Hegels Phänomenologie des Geistes, 1806 erschienen. Und hier haben wir den Autor in der Mitte, Pirmin Stekeler-Weithofer. Es ist nicht sein erstes Buch, aber sein Buch, was auch viele seiner Forschungen zusammenfasst. Wir freuen uns, dass er hier ist.
Ja, ich freue mich auch, ganz besonders, dass er hier ist, auch weil er mein Doktorvater war. Vielleicht zum Tomasius Club ganz kurz. 1688 hat Christian Tomasius die erste Monatszeitschrift mit wissenschaftlichem Inhalt auf Deutsch herausgegeben. Und diesem Erbe tun wir es nach und versuchen sozusagen einmal im Monat hier ein Gespräch stattfinden zu lassen, das auf allgemeinverständliche Art und Weise bestimmte Themen, die aktuell gerade sind, zu besprechen. Der Ablauf des Abends wird so sein, dass wir eine Dreiviertelstunde etwa miteinander ins Gespräch kommen hier oben und dann hat das Auditorium danach auch die Möglichkeit, wenn ganz brennende Fragen sind, natürlich auch zwischendurch, die Möglichkeit, sich zu melden, zu Wort zu melden und die Fragen an unseren Delinquenten hier zu stellen. Ja, wir haben bisher es immer ganz gut gefunden, dass man die Sache auch nochmal im Internet nachhören kann. Wir haben das Ganze auf Podcast geschaltet. Also wenn Sie dann die Möglichkeit haben, dann in etwa 14 Tagen können Sie das Ganze auch nochmal nachhören. Vielleicht noch ein, zwei Worte mehr zu Herrn Pirmin Stekeler-Weithofer. Also er studierte Mathematik, Philosophie, Linguistik und Literaturwissenschaften in Konstanz, Berlin, Prag und Berkeley. Promovierte 84, habilitierte sich 87, lehrte in Konstanz, Brasilien, Pittsburgh, New York, Paris, Swansea, ist seit 1992 Gründungsprofessor für theoretische Philosophie an der hiesigen Universität, war lange Zeit Direktor des Zentrums für höhere Studien, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Philosophie, Vizepräsident der Wittgenstein-Gesellschaft und der internationalen Hegel-Vereinigung und seit 2008 Präsident der Sächsischen Akademie der Wissenschaften. Nur damit Sie so eine ungefähre Ahnung haben, mit wem wir es hier zu tun haben. Seine Forschungsschwerpunkte sind Philosophie der Sprache, Handlungstheorie, Philosophie der Logik, Philosophie der exakten Wissenschaften, verschiedene Autoren von eigentlich Platon bis heute. Einige ausgewählte Publikationen, Grundprobleme der Logik von 86, Hegels analytische Philosophie von 1992, Sinnkriterien 95 und die Philosophiegeschichte 2006, die wir hier ordentlich verrissen haben. So, jetzt kommen wir zum Buch. Er guckt schon ganz kritisch, ja. Hegels Phänomenologie des Geistes, ein dialogischer Kommentar. 2014, also dieses Jahr, bei Meiner in Hamburg erschienen, hat zwei Bände, der Umfang täuscht, die Blätter sind wirklich hauchdünn, also jeder Band wirklich über 1000 Seiten, hat vier große Teile, sage ich jetzt mal. Der erste hat den großen Namen oder Titel Gewissheit, der zweite Vernunft, der dritte Geist und der vierte Religion. Das Ganze wird durchzogen mit einem laufenden Kommentar von Pirmin Stekeler-Weithofer, den ich dann immer besonders spannend fand, währenddessen die Lektüre natürlich schon immer darauf hinführte, was dann irgendwie im Kommentar folgen wird. Ja, meine erste Frage, warum so ein Mammutwerk, also warum so ein ausschweifendes Buch in unserer so kurzlebigen Zeit, also wir haben ja alle keine Zeit zum Lesen, Wie sollen wir das alle schaffen?
Also, du hast ja nicht gesagt, dass das der gesamte Hegelsche Text ist. Also ich selber habe nur einen Teil dieses Buches geschrieben. Also insoweit sitzt hier noch ein zweiter Autor, aber den kritisieren wir ja nochmal nicht. Der Grund ist folgender. Es gibt unendlich viele Literatur zu Hegel, die kommentiert irgendwas. Mal mit paar Zitaten, indem man immer gerade die Zitate rausnimmt, die einem gefällt. Das ist bei einem Autor wie Hegel kein gutes Verfahren, aus folgendem Grund. Hegel ist, ich sage das manchmal ironisch, der Wagner Kants. Also so wie Richard Wagner sich zu Beethoven verhält, verhält sich Hegel zu Kant. Und wenn man mal Wagner anschaut, dann sieht man, das ist keiner, der die Harmonie aufbricht, sondern der Harmonie als Spitze einer langen, schwierigen Überlegung macht. So ähnlich sind diese Kernsätze von Hegel immer nur Spitzen einer langen Überlegung. Und wenn ich jetzt nur an die Kernsätze gehe, die Ergebnisse, wie er sich sagt, wie er sich auch ausdrückt, verstehe ich überhaupt nichts. Und das sagt er dem Leser auch. Und deswegen die Schwierigkeit, sich durch diese dunklen Passagen oder wenn man so will, diese aharmonischen Passagen bei ihm durchzuquälen, die hat meiner Meinung nach noch niemand auf sich genommen. Sodass wir immer nur Kommentare, immer zu denselben Textpassagen haben, aber nie eine Strukturanalyse des Ganzen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich habe mich wirklich 40 Jahre mit diesem blöden Buch beschäftigt, also Hegels Phänomenologie des Geistes, das gleichzeitig, wie Marx sagt, das größte Buch der Weltgeschichte ist. Ich meine, wer Marx kennt, das ist schon einer, der gegenüber Hegel sehr kritisch war, aber als seine Tochter mal so einen Fragebogen macht, wer die größten vier Dichter sind, die lassen wir mal weg, Homer, ganz konventionell, aber die größten vier Schriftsteller, na, da fängt er mit Lessing an, dann Diderot, dann Balzac und, man höre und staune, Hegel, den viele Leute für eine Person halten, die nicht gut schreiben kann. Und warum er das macht, ist das bei Marx ja auch ein On-Dit oder dass er sogar auf dem Sterbebett noch sagt, dass Phänomenologie des Geistes einfach das größte Buch ist. Und erstaunlicherweise, ich habe lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass er recht hat. Also dem schien es genauso zu gehen wie mir, dass mich dieses Buch die ganze Zeit begleitet hat als eine Art Ärgernis. Das ist einer der subjektiven Gründe, warum ich das gemacht habe.
Ich kann mal fragen, das Buch von Hegel heißt Phänomenologie des Geistes, das erklärt sich ja nicht so ganz von selbst. Und in dem Vorwort zum zweiten Band schreibst du, dass eigentlich jede Philosophie, jede analytische Philosophie anfängt oder zuerst einmal Phänomenologie sein muss. Wie soll man das verstehen?
Also ich hatte ja für heute Abend sogar einen Titel genannt, nämlich Verleiblichung des Geistes.
Verweltlichung.
Oder Verweltlichung des Geistes. Verweltlichung ist noch allgemeiner. Damit haben wir zwei Geister, bei Verleiblichung wäre es nur die Seele gewesen. Das ist, scheint keine Antwort zu sein, aber ist es dann doch, weil er versucht, den Zugang zu diesen mentalen Begriffen, Seele, Bewusstsein, Selbstbewusstsein, Ich, Das, Ich und so weiter, er versucht, den Zugang zu diesen schwierigen Begriffen dadurch zu ermöglichen, einen Zugang, der klar ist, durchsichtig, transparent, indem er sagt, schaut doch mal die Äußerungen, das Phänomenologische, wie erscheint denn die Seele, wie erscheint der Geist, wie erscheint das Bewusstsein? Und deswegen sagt er ja, das ist das Wissen, die Wissenschaft vom erscheinenden Bewusstsein. Die Wissenschaft davon, wie Bewusstsein erscheint im Tun der anderen, im Tun meiner selber. Das bedeutet, dass er sagt, lass uns, und das ist das Konzept hier, lass uns, wenn wir darüber nachdenken, was denn diese schwierigen Begriffe der Rede über Geist, Seele, auch Gott am Schluss bedeuten, lass uns doch nicht unterstellen, wir hätten sie verstanden, sondern lass uns genau hinschauen, wie sie denn eigentlich eingelassen sind in unser eigenes Verstehen, Reden
das,
und so weiter.
Das war sozusagen nach einer sehr raschen Entwicklung der Philosophie in Deutschland am Ende des 18. Jahrhunderts, Kant, Fichte, Schelling, Hegel war das sicher ein relativ revolutionärer und auch unerwarteter Ansatz, der nicht das genau so fortsetzte, was vorher war. Wie kann man jetzt sozusagen und in dem Buch kommt es auch öfters vor, wie er über Kant hinausgeht, über Fichte hinausgeht, über Schelling hinausgeht und über viele andere. Wie kann man diese Geste, also warum ist die mit Aktualität beladen?
Also die, das ist ganz grundsätzlich so, also ich denke, und inzwischen gibt es wesentlich mehr Leute als mich, eine ganz große Gruppe auch von analytischen Philosophen, die sich immer klarer werden, dass die spannendste Zeit der Philosophie die zwischen 1770 und 1830 ist. Aber nicht nur der Philosophie, auch der Wissenschaft insgesamt. Und zwar deswegen, weil in Deutschland diese Debatte, also eigentlich die Moderne in den Wissenschaften, Universitäten, Akademien eigentlich erst hervorgebracht hat. In der Tat, du hast es auch gesagt, Schlag auf Schlag, ja. Das wäre jetzt zu lang, die einzelnen Positionen zu nach Kant zu beschreiben. Nur ein Punkt ist natürlich wahr. Man kann Hegel, aber das ist jetzt nicht meine Aufgabe gewesen, man kann Hegel ganz klar platzieren als den Kant-Leser, der durch Fichte und Schelling geprägt ist. Fichte, der das Primat der Praxis und der Selbstreflexion auf das Ich, also Thema Selbstbewusstsein, da hat Henrich recht. Also Henrich als Interpret von Fichte ganz prima. Hegel ist, wenn man so will, der Analytiker Fichtes. Und der braucht einen, weil er sonst nicht zu verstehen ist. Und Schelling, der bemerkt hat, durch die Spinoza-Debatte, der natürlich bemerkt hat, dass wir weder den kantischen noch den fichtischen Dualismus ertragen können oder dass der nicht modern ist. Also was heißt modern? Er ist auch nicht richtig. Die mystifizierende Trennung von Geist und Körper, Leib und Seele, die ganze mentalen Sprachen ist unklar. Wir brauchen die Verweltlichung des Geistes und die Naturphilosophie Schellings ist interessanterweise schon ein Ansatz dazu. Das Problem ist nur, dass bei Schelling die große Idee und Geste da ist. Wir brauchen eine Welt, also mit Spinoza, aber nicht wie bei Spinoza eine naive Reduktion auf, wie die meinten, das ist jetzt nicht die Frage, ob das Spinoza ist, eine materialistische Weltsicht, wo wir dann auch nur Materie in dieser Welt sind, sondern wir brauchen eine Weltanalyse, in der die Differenz wieder klar wird, zwischen geistigen Wesen wie Menschen und der Natur als der Gegenstand unseres Naturwissens.
Was ist daran jetzt aktuell? Also jetzt haben wir sozusagen das, was du sagtest, ist jetzt eine Erklärung, warum das damals revolutionär war und etwas herumdrehte, was vorher war. Ja. Du sagst auch an einer Stelle, eine Phänomenologie geht grundsätzlich auf den Kopf oder steht auf dem Kopf. Ja. Was ist daran so attraktiv?
Also nochmal, warum ist es aktuell? Aktuell ist es deswegen, weil die Materialismusdebatte, also die Debatte auch über den Vorrang des der Naturwissenschaft versus dem Vorrang, das nennt man Idealismus, aber ich mag das Wort nicht, versus dem Vorrang des menschlichen Zugangs zur Welt, und Welt ist inklusive der menschlichen Natur, des menschlichen Geistes. Natur ist nur Gegenstand. Diese Debatte findet bis heute statt. Das Weltbild, dass wir so irgendwelche höheren Tiere mit ein paar intelligenten Eigenschaften sind, ist heute herrschend. Und das wurde halt damals schon als völlig naiv kritisiert. Das heißt, die Einsichten, die damals kritisiert wurden, also die damals entwickelt wurden gegen das naturwissenschaftliche Weltbild, sind bis heute noch nicht durchgedrungen. Im Gegenteil, die Philosophie hat sich von dieser Einsicht verabsentiert durch die Erfolge der Naturwissenschaft, die scheinbaren, wie ich denke, Erfolge der Naturwissenschaft, gell, ich meine die Überschätzung, dass man ein bisschen was erklären kann über Sputniks, heißt noch nicht, dass man alles so erklären kann. Und deswegen, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, Schelling und Hegel sind die ersten, die philosophisch über die neue Physik nachdenken, also über Elektromagnetismus, die also sehen, das kann man nicht reduzieren auf die Mechanik. Sie sind die ersten, die über die eigene Wissenschaft der Biologie nachdenken, die eine Evolutionsgeschichte mit Herder anerkennen, lange vor Darwin. Wir alle glauben immer, Darwin ist der Große, der eine Evolutionsbiologie erklärt. Kann man gern glauben, das ist aber nur ein Problem der Briten, nicht der echten Wissenschaftsgeschichte.
Das ist jetzt übrigens etwas, was wir gerade gehört haben, was man bei der Lektüre des Buches auch ganz häufig mitbekommt, eine enorme Depotenzierungsleistung. Ja, also man geht mit Hegel, sehr streng ja übrigens, da werden wir noch drauf kommen, man geht ja sehr streng an dem Buch entlang, immer Hegel, Stegler-Weithofer, Hegel, Stegler-Weithofer. Aber dann, wenn Stegler-Weithofer spricht, ja, dann fallen verschiedene Menschen von Sockeln, ja, also von bestimmte Vorannahmen, bestimmte Höhen des Geistes werden ganz neu geordnet aus dieser Hegel-Lektüre heraus, die eben überhaupt nicht ein sozusagen Kommentar im Sinne des hermeneutischen Auslegens nur ist, das tut sie natürlich auch, sondern eben ein dialogischer Kommentar. Das heißt, da kommen ganz moderne Positionen hinein. Also da wird dann jetzt mal nicht in kritischer Absicht, sondern in positiver Absicht wird dann ein Stück Hegel zitiert, dann kommt ein Satz und da wird als Beleg für Positionen werden moderne amerikanische Philosophen eingefügt, als ob die damals von Hegel gemeint seien. Also das ja so nicht, aber der Gedanke Hegels wird quasi in die Gegenwart weitergeführt. Und es wird in der Gegenwart verwiesen, und eben aber auch nicht wenig depotenziert, so wie eben Darwin eben mal kurz runtergestoßen wurde, von einer bestimmten Rolle, die man ihm zubilligt. Ja. So passiert das in diesem Buch laufend, was nicht wenig zum Vergnügen der Lektüre beiträgt.
Das hast du jetzt aber alles sehr schön nochmal zusammengefasst. Aber trotzdem stellt sich mir nach wie vor die Frage, wozu so ein langer Kommentar in dialogischer Form, also Dialog meint hier offenbar mit der heutigen Zeit. Also du gibst auch immer wieder Auskunft darüber, was eigentlich die Aufgabe der Philosophie in der heutigen Zeit ist und versuchst da irgendwie den Hegel mit ins Boot zu holen. Man weiß immer nicht so ganz, ist das jetzt noch wirklich ein Hegel-Kommentar oder ist das eigentlich deine eigene Absicht? Also ist das jetzt dieses Buch eine Hegel-Lizee oder Form irgendwie, da kommst du ja dann später dann auch drauf zu sprechen. Also wenn es dann darum geht, irgendwie eigentlich ist das Ziel ja des Buches irgendwie den absoluten Geist irgendwie zu erklären und eine Säkularisierung oder Verweltlichung dieses Gedankens irgendwie herbeizuführen. Insofern fragt sich also, wie kann man das beides irgendwie, dieses Spannungsverhältnis überhaupt miteinander denken?
Also ich meine, im Grunde ist es ja so, dass ich spiegele mich als gegenwärtige Person in diesem Buch insoweit wieder, als ich mehr und mehr festgestellt habe, dass meine Fragen einfach dort auch schon behandelt wurden. Meine Fragen waren immer schon, völlig unabhängig von der Hegel-Lektüre, das Verhältnis von Wissenschaft, auch Religion, auch das Selbstverständliche und die kritische Haltung zu der Rede über Gott und diese Fragen. Und in der postdarwinistischen Betrachtung, um da noch mal anzuschließen, auch in der materialistischen Betrachtung gibt es ja so eine Attitüde des Atheismus, das muss alles weg, das ist Metaphysik, wird alles abgeschnitten. Die damalige Debatte bei allen, auch bei den Junghegelianern, die ja in der Tat die Moderne dann voranbringen, ist es ganz anders. Da wird völlig zugestanden, dass wir dieses als einen ernsthaften Diskurs führen müssen. Und in dem Sinne habe ich einfach festgestellt, ich falle ein bisschen aus der Zeit. Ich habe eigentlich eher die Gesprächspartner als die gegenwärtigen, für die das kein Thema mehr ist. Also insbesondere für den amerikanischen analytischen Atheismus. Und während für die das deswegen ein Thema ist, weil sie sehen, dass die Frage der Selbstplatzierung des Menschen nicht nur über die Naturwissenschaft gehen kann, sondern auch über das neue Verständnis der Ursachen, der Gründe, auch der Verwirrungen religiöser Rede. Und in dem Sinne haben alle Junghegelianer, alle durch die Bank, ein positives Verhältnis bei aller Kritik, auch massiver Kritik an Kirche und Religion. Und in dem Punkt habe ich mich einfach wiedergefunden und habe deswegen an dem Text natürlich diese Agenda, die ich jetzt identifiziere mit meiner natürlich, dort herausgefunden und denke, dass viele Leute den Hegel, indem sie das gar nicht als, der ist nämlich der Vater dieser jungen Hegelianer, die diese Debatte weiterführen, Jetzt könnte man dazu natürlich auch seine Jugendschriften zur Religion heranziehen. Aber,
ja, aber wir wollen jetzt mal nicht in die Philosophiegeschichte einsteigen, weil ich würde dir jetzt auch mal so weit nicht folgen, als ich sage, mir sind als Philosophiehistoriker genügend Leute begegnet, die sich in irgendwelche Vergangenheiten flüchten und sich da sehr wohl fühlen. Und das hat jetzt noch nicht...
Ich wollte ja gerade nur die Aktualität von über mich erzählen.
Ja, aber das hast du nicht so richtig... Also das hast du nicht mit den Worten getan, die ich zum Beispiel in einem Buch treffe und die ich dort, da finde ich auch eine Rechtfertigung von Metaphysik, aber mit dem Zusatz sinnkritisch. Ja?
Ja,
und diese Sinnkritik, was ist denn das? Vielleicht, das ist doch dein, das ist das, was du bei Hegel vorgeführt findest, ja? Also Prüfung der Geltung von Aussagen und Rückführung auf Bewegungen des Denkens. Ja. Und du übersetzt das sehr allgemein und immer mal wieder mit sinnkritisch, mit dem sinnkritischen Unternehmen. Was ist das?
Ja, die heute. Also bei sinnkritisch, mir fallen dabei immer diese hegelschen Unterscheidungen ein. Wenn er das Wort gediegen verwendet, verwendet er das immer im Sinne von, also ich übersetze es mal etwas burschikos, so wie es ein erwachsener Mensch verstehen würde. Und er unterstellt, dass die üblichen Denkweisen, Verstehensweisen und so weiter immer kindlich sind. Es ist bekannt, wie für einem Kind etwas bekannt ist, aber deswegen noch lange nicht erkannt. Und deswegen betreibt er Sinnkritik im Sinne des Durchstoßens der kindlichen, bloßen Kopie eines verhaltensartigen Umgangs damit. Und das ist so modern, dass aus meiner Sicht auch noch die besten analytischen Philosophen Kinder sind. Es sagt mal jemand... das war die Virginia Woolf über Eliot. Das ist der einzige Autor, den ich kenne, der für Erwachsene schreibt. Und das würde ich sagen, das ist der Grund, warum Marx den Hegel mag. Das ist der einzige Philosoph, der für Erwachsene schreibt und nicht für Kinder. Und Sinnkritik heißt, sich nicht an die bloße Gewöhnung, dass man scheinbar versteht, was Gott heißt und man ihn mit Bart liest. Deswegen die massive Kritik an Kant, der Gott als einen Gegenstand auffasst und mit Geldmünzen in der Hosentasche analogisiert. Oder die massive Kritik an den naiven Vorurteilen, dass das Wort ist immer ist gleich bedeutet. Der arme Russell merkt nicht, dass Hegel der große Gegner einer bloß einfachen Ist-Aussage ist. Der sieht natürlich, dass das Urteil viel schwieriger ist bei Hegel. Jedes Urteil trennt das, wovon ich rede, von der Modellierung dessen, was ich ihm über es sagen will. Also Hegel ist, wie gesagt, für mich der einzige Philosoph in dieser Landschaft, der die Schwierigkeit der sinnkritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Tradition so ernst genommen hat. Und da ist er in alle möglichen dunkle Wälder marschiert dabei, aber er hatte keine Angst davor und deswegen mag ich ihn.
Ja, aber wozu war dieses Geländer Hegel notwendig? Hättest du nicht auch ein Buch schreiben können, einfach deine Position ohne sozusagen sich des Hegels zu bedienen halt? Also vielleicht wäre es erstmal deins gewesen halt, ne, ohne sich irgendwie jemanden heranzuziehen und damit natürlich ein Geländer zu benutzen. Zweitens wäre es ein bisschen kürzer geworden. Vielleicht weiß man nicht so genau. Warum nicht der Mut irgendwie, das eigene zu wagen?
Ach, erstens gibt es zu viele Bücher dieser Art. Auch Thomas Wendt, der sagt immer, du musst dein System schreiben. Ich halte nichts von so einem System. Das gibt's nicht. Meiner Meinung nach, aber das ist vielleicht auch nicht ganz richtig. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch nicht Folgendes machen. Vor kurzem habe ich das zweite Vorwort von Plessners großem Buch Die Stufen des Organischen nochmal gelesen. Das ist sehr lustig, weil dann sagt er, mein erstes Buch wurde von vielen Leuten gelesen, nachher haben sie irgendwelche Systeme draus gemacht und auf mich geantwortet, ohne mich zu zitieren. Und dann sagt er, kommt da etwas überraschend auch zu Hegel und lässt es so klingen, als hätte Hegel sein Buch auch gelesen und sagt dann, natürlich hat er früher gelebt, aber ich habe leider ihn erst spät gelesen und festgestellt, dass der dieselben Gedanken hat wie ich. Also diese Art von Plessnerscher Überheblichkeit wollte ich auch nicht machen.
Aber aus rein pragmatischen Gründen hätte man doch irgendwie überlegen können, dass so ein sehr langer Kommentar, ein sehr hoch elaborierter Kommentar nur für eine kleine Auswahl von Leuten tatsächlich erstens ins Auge fällt und gelesen wird der Rest sozusagen sich erstmal gar nicht rantraut, weil das einfach zu voluminös ist. Und
Bettina, da kann ich gleich mal einhaken, weil das stimmt alles, das wäre zu vermuten, das trifft aber hier gar nicht zu. Also weil so rein verlegertechnisch gesprochen, die erste Auflage war nach 3 Monaten verkauft, das ist schon die zweite Auflage. Und das ist schon mal sehr erstaunlich. Und das, ich würde jetzt dagegen halten, dass dieses Buch sich extrem gut liest.
Da gebe ich dir leider, also nicht leider, sondern da gebe ich dir recht. Das, also, aber deswegen fragt sich trotzdem nochmal, warum Hegel da eine Rolle spielen will. Weil, ja, weil Stegeler-Weithofer in diesem Buch lässt sich sehr gut lesen.
Wir können die Frage vielleicht, oder unsere Fragen vielleicht so kombinieren, dass wir sagen, also dieses dialogische Prinzip, was dir sehr wichtig ist, ja, dadurch, dass das Buch tatsächlich den Hegelschen Text in lauter kleine Portionen zerteilt, aber ihn nicht kürzt und nichts weiter, es geht ganz durch, also er stellt sich auch den Teilen, die man vielleicht nicht immer kommentiert haben wollte, sondern das Buch wird bei Hegel, also das Hegelsche Buch wird als ein Zusammenhang vorgestellt, ja. Und dieser Zusammenhang hält dann eben auch die Kommentare, die durchaus manchmal Digressionscharakter haben, ja, aber eigentlich immer Dialogcharakter, denn sie dürfen auch nicht zu weit wegführen, weil gleich danach geht ja Hegel wieder weiter. Inwieweit ist das Dialogische ein Prinzip deiner Philosophie?
Ja, weil also das Dialogische heißt natürlich nicht, dass man immer alles zustimmt, das ist ja klar. Das Dialogische bedeutet nur, also mein Lieblingsspruch ist natürlich dieser Hölderlin-Spruch, weil ein Gespräch wir sind. Und Hegels eigenen Versuch, das hängt jetzt ja auch mit meiner Philosophiegeschichte zusammen, Hegels eigener Versuch, die Philosophiegeschichte immer auch in dieser Art von Dialog mit seinen, was ihn herumtreibt, zu beschreiben, ist ja selber von dieser Art. Aber der Grund, warum ich das als Kommentar schrieb, hing natürlich auch wieder zusammen mit dem Versuch des der Demystifizierung von Hegel selber, weil wir haben ja, wie ich angefangen habe, so unendlich viele Literatur über ihn, wo der Hegel dann mal der Hegel, mal der Hegel ist. Und ich denke, dass das natürlich daran liegt, dass er unheimlich schwer zugänglich ist, wenn man ihn nicht in Portionen und strukturiert darstellt, also entsprechend strukturiert darstellt. Und den Zeitaufwand, den ich jetzt in dieses Buch gesteckt habe, der ein dickes Buch geliefert hat, wenn jemand sich mit Hegels Philosophie auseinandersetzen will, wird er unendlich viel Zeit sparen, indem er, der braucht mir nicht alles glauben, aber indem er in diesem Dialog sieht, worauf die Hegel vielleicht antwortet oder ich antworte auf Hegel. Das heißt, wenn jemand sich mit Hegel beschäftigt, wird dieses Buch wie kein anderes, da bin ich absolut sicher, wie kein anderes ihm helfen, sein Interesse an Hegel besser zu befriedigen, wie wenn er eine riesige Literatur liest. Der Grund ist ganz einfach der, weil ansonsten findet er immer nur sehr textferne Kommentare, die eben gerade nicht so zurückgebunden bleiben in diesen Dialogen mit dem Text.
Es gibt allerdings auch, also für mich ein paar Defizite bei der Lektüre, so anschaulich sie ist, aber bei Hegel gibt es ein paar Sätze, zu denen man doch dann gerne im Kommentar auch Bezug entdecken könnte. Also Hegel redet an vielen Stellen ganz programmatisch von Bildung als Entzweiung des Selbstbewusstseins. Darauf gehst du ganz wenig ein. Also zur Bildung sagst du sozusagen nicht viel. Zur Herrschaft und Knechtschaft, ja, was ja eine große interpretatorische Fehllektüre von Kojève und anderen hervorgerufen hat und was eben auch die Hegel-Interpretation bestimmt, gehst du, glaube ich, auch gar nicht ein oder mehr so summarisch. Und ja, solche Sätze wie das Wahre ist das Ganze oder so, das also es ist, sagen wir mal, dem Dialog von dir mit Hegel wird manchmal die Schärfe des Bezugs auf bestimmte Positionen geopfert. Ja, also es wird die Hegel-Sekundärliteratur nicht nach Strich und Faden angeführt und vernichtet, ja, sondern sie wird immer summarisch sozusagen entlassen aus der Relevanz. Ja.
Ja, das ist klar, aber ich meine, da gibt es mehrere Gründe. Erstens würde es viel, viel länger werden. Zweitens ist es so, also zu Bildung, gut, da ist gerade eben van Oosterloo die Dissertation erschienen, der im Wesentlichen, da gibt es übrigens ganz wenig über die Geschichte dieses Bildungsbegriffs. Oosterloo macht das ganz gut. Außerdem ist das Sandkaulens-Thema, interessiert mich gar nicht. Aber daran kann man schon sehen, dass ich natürlich Auswahlen treffe. Und dass sozusagen der Planet Hegel natürlich nicht voll ausgeschritten ist, das gebe ich vollständig zu. Aber gell, mit dem das Wahre ist das Ganze und mit manchen dieser Sätzen, da gehe ich dann manchmal so viel so damit um. Das sind die harmonischen Stücke, die sind bekannt, da muss ich nicht so viel dazu sagen. Also ich bemühe mich meistens eher mit den dunkleren Stücken als mit den hellen Stücken. Das ist richtig, aber genau deswegen fliegen dann viele Dialoge mit Interpreten raus, weil ich ja gar nicht an diesen Sätzen herumdoktere.
Eine Frage noch zu dem kämpferischen Teil des Textes. Also Hegel haut recht ordentlich auf die Aufklärung ein. Und da machst du gerne mit, ja? Also weil diese Attacke auf die Naivitäten, auf diese Unterstellungen, dass es etwas gäbe, dass ich mich erkennen könne und all diese sozusagen Fehlurteile, die vielleicht sogar wissenschaftlich genannt werden können. So, was wäre oder was ist so wichtig daran, die Aufklärung in dieser naiven Gestalt noch fern der Philosophie zu halten? Warum ist diese Absetzung so wichtig?
Also das ist einer der Gründe, wo er mich begeistert hat, der Hegel, als mir klar wurde, dass seine logischen Einsichten schon in der Phänomenologie eine Kritik einer Haltung ist, die mir vor kurzem am deutlichsten bei den Schriften von Dennett, habe ich als Beispiel jemand Gegenwärtigen aufgefallen ist. Dennett tut so, als könnte er über andere Menschen oder überhaupt über andere so reden, das sind intentionale Systeme, wir reden jetzt sozusagen objektiv und was haben die für Eigenschaften? Ich gucke sie mir an und schreibe denen irgendwelche Eigenschaften zu und er merkt gar nicht, dass er in dieser Haltung einen kartesianischen Solipsismus par excellence macht. Alle anderen sind Maschinen, die irgendwie funktionieren, denen ich irgendwas zuschreibe. Nur ich selber bin der objektiv redet. Und Hegel erkennt diese Attitüde der Aufklärer, die als Prediger meinen, zur Objektivität der Wahrheit durchgestoßen zu sein, ohne zu merken, dass sie nur aus Subjektivität versichern, dass ihre Rationalität die allgemeine Vernunft ist. Und diesen sprechakttheoretische Wende, die im Grunde allen Objektivismus in die Luft bläst, diesen finde ich bei Hegel und da bin ich begeistert davon, weil damit er hat nichts gegen die Inhalte der Aufklärer, sondern gegen die Attitüde, dass sie die Wahrheit gefressen hätten. Deswegen sind die Aufklärer für ihn dieselben, die Herr, Herr rufen, wie er in der Enzyklopädie so schreibt, die also meinen, sie hätten einen direkten Zugang zu einem God's Eye View. Und das ist der Punkt, der mir klar macht, das ist ein Mann, der die Logik der Sprechhandlungen, diese Subjektivität, die wir dringend brauchen und immer berücksichtigen müssen und dass niemand einen direkten Zugang zur Wahrheit hat. Und damit kann er auch die Wissenschaftler kritisieren als arrogante neue Priester der neuen Wissenschaft und sagt, ihr versteht euch nicht, ihr seid noch Kinder in Bezug auf, was ihr eigentlich tut, weil wenn ihr nicht merkt, dass bei den Naturwissenschaften der Streit genauso die Methode ist wie bei den Geisteswissenschaften, dass ihr gar nicht direkt die Objektivität der Welt behaupten könnt, sondern ihr modelliert sie und macht Vorschläge und streitet, was die besten sind. Wenn wir das nicht verstehen, sind wir einfach naive Nachfolger einer völlig abergläubischen aufklärerischen Wissenschaft.
Also diese höhere Naivität, die sozusagen bis in die Universität reicht, die die kritisiert oder analysiert Hegel, beziehungsweise analysiert sie so, dass sie darin kritisch auseinandergenommen wird, dass ihre Grundlosigkeit oder ihre Unfähigkeit weitergeführt zu werden offenbar wird. Also es hat ja viele Leute gegeben, die sich mit diesem Charakter dieser Phänomenologie des Geistes auseinandergesetzt haben als so eine Art Bildungsroman des Geistes. Ja, es ist ja so ein Stufenwerk vom Bewusstsein über das Selbstbewusstsein zum Geist zur Religion und so weiter. Was hat es eigentlich damit auf sich? Sind das sozusagen Stufen der Kritik oder wie soll man das lesen?
Oh, jetzt wird's schon schwierig. Und zwar deswegen, weil also erstens mal natürlich diese Lektüre hat mich ununterbrochen begleitet, weil ich hatte einen ganz dicken Band. Es war der damals Ullstein-Band, wo die guten Kommentare da bin und in der Tat haben die gute zusammengesammelt. Der wichtigste ist der Lukács dabei. Und der ist ja der Vater dieser Bildungsgeschichte. Das ist der Wilhelm Meister des Weltgeistes. Und genau das war aber so mühsam, dieses Bild zu destruieren. Und zwar deswegen, weil Dialektik heißt hier in der Tat Destruktion von solchen Positionen. Und das war so schwierig. Also geheim ist es dauernd eine Auseinandersetzung mit Lukács. Nur heutzutage kennt niemand Lukács, deswegen wäre das auch jetzt überflüssig, das zu erläutern. Also was in der Phänomenologie läuft, ist eben nicht eine Aufbaugeschichte, sondern es ist eine Destruktionsgeschichte der naiven Vorstellung, wir hätten unmittelbare Zugänge zu uns selbst oder zur Welt. Und über diesen Weg kann er dann sagen, jeder einzelne Mensch hat Geist und Person nur in der Teilnahme eines gemeinsamen Geistes. Das ist so ähnlich wie eine Ameise nur eine Funktion spielen kann in dem Großorganismus des Ameisenhaufens. Ich sage es etwas plastisch und drastisch, aber Sprachwissen ist ein Ameisenhaufen-Teilhabe und das entwickelt er und dann zeigt er in dem Geistkapitel, wie schwierig bei den Menschen diese Koordinationen und Kämpfe und so weiter sind. Und gleichzeitig, und das ist das Schöne dran, verteidigt er diese Kämpfe als gerade das Geistvolle und beginnt da mit Antigone und Kreon und versucht zu sagen, natürlich sind die beide schuld und natürlich, aber schaut doch mal die Schönheit dieses Kampfes an. Also eine ganz andere Haltung insgesamt, als die Frage, wer von beiden hat recht, so ganz einfach ist das nicht. Und insgesamt will er dann sagen, hat er diese heraklitsche Idee, wenn ihr dieses Streit zwischen einzelnen Personen, nicht in ihrer Ernsthaftigkeit, man bemüht sich sozusagen um gemeinsame Ergebnisse, wird immer scheitern, aber das ist die Form des Geistes. Und das will er uns zeigen und will zeigen, dass diejenigen blasiert sind, die meinen, der Geist besteht darin, dass ich Zugang zur Vernunft habe oder Gottes Willen erkenne oder sein Wissen.
Aber das ist auch deine Position, dass Philosophie darin besteht, zu sehen, nicht was eine Aussage ist, sondern welchen Ort, welche Umwelt, genau, welchen Kontext eine Aussage hat. Und dass es dann eben auch, dass nicht alle Sätze ein Schema haben, dass es sozusagen zwar eine Logik gibt, aber eigentlich auch im Plural, dass es verschiedene Logiken gibt. Kann man das so sagen?
Ganz einfach. Die Moderne nach Frege, aber schon bei Aristoteles gibt es ein leichtes Problem, dass man immer nur die Logik der Sätze, also der Satzinhalte und nicht die Logik der Sprechhandlungen berücksichtigt. Und insoweit gibt es ganz viele Logiken, nämlich so wie es logische Formen des Redens gibt. Aussagen, versichern, versprechen, prognostizieren, hoffen, lieben, alles. Lieben ist jetzt schon auf der Haltungsebene. Und die als logische Formen zu verstehen, da gibt's einfach in der ganzen Welt kaum jemand außer Hegel. Und genau deswegen interessiert er mich, weil ich denke, dass das Logische über diese naive Verwendung des Wortes, also dass Logik nur Regeln des Umgangs mit Nicht und und Oder ist. Und da bleibe ich halt Logiker.
Also da ist der Titel durchaus, oder der Untertitel durchaus doppeldeutig gemeint, also der dialogische Kommentar ist auch ein Kommentar, der die Dialogizität sozusagen herausholt.
Genau. Denkens. Deswegen eine der Thesen ist, der Hegel, er hat die Logik des Sprechakts und damit die Logik des Dialogs verstanden. Das ist in der Tat richtig. Und ich denke, da sind wir weit davon entfernt, dieses als logische Formen zu verstehen. Und das Interessante ist übrigens, dass der ältere Schelling dem Hegel einen Vorwurf macht, der für mich ein großes Lob ist. Er sagt nämlich, für Hegel wird alles zur Logik. Und das ist sehr scharf beobachtet. Nur für mich ist es ein Lob und für Schelling ein Tadel.
Das ist eigentlich eine natürliche Stelle, auch die Diskussion zu öffnen, Dialog. Wenn jemand möchte, wir haben ein Saalmikrofon. Ansonsten würde ich gerne nochmal nachfragen nach dem Verhältnis, jetzt doch ein bisschen nicht Hegel-philologisch, sondern warum dieses Werk dich so sehr beschäftigt hat und nicht so sehr die späteren. Also es gibt ja von Hegel so zusammenfassende Werke, das ist die Enzyklopädie, die kommt vor, die wird berücksichtigt, auch in diesem Werk, es gibt eine größere Passage, wo nochmal gezeigt wird, wie ähnlich dort die Aussagen sind. Es gibt auch die Aussage im Buch selber, dass Hegel sich selber so weit treu geblieben sei, dass man da jetzt nicht groß von einer Veränderung reden kann, aber er hat später ja noch eine regelrechte Logik geschrieben, die kommt aber als Kommentargegenstand nicht so in Betracht. Ich meine, ich habe nur gerüchteweise gehört, dass sie niemand versteht.
Ja gut, ich meine, das liegt natürlich daran, dass in meiner Reihenfolge habe ich ja gemeint, die Enzyklopädie mal verstanden zu haben und habe ja viel in Hegels analytischer Philosophie auch zur Vorrede und dann zum logischen Teil geschrieben. Also deswegen bin ich darauf nicht eingegangen. Das Projekt, die Logik systematisch zu kommentieren, ist ja noch nicht ganz aus der Welt. Also was mir nur klar ist, ist, dass man das erst machen kann, wenn man die Phänomenologie verstanden hat. Und ich meine, dazu kann ich nur sagen, ich war in Pittsburgh, als ich dieses Hegels analytische Philosophie fertig gemacht hat. Das sieht nur immer so aus, als wäre das zweite Buch. Ich habe die Sinnkriterien vorher fertig gehabt und natürlich die Geometrie auch. Die sind nur erst später erschienen, aber das war das vierte Buch, das ich geschrieben habe. Ich habe dann mit Brandom drüber diskutiert, der 1000 Seiten über die Phänomenologie mir in die Hand gedrückt hat. Und er hat gesagt, ich verstehe nichts von der Logik. Und ich habe gesagt, ich verstehe leider die Phänomenologie nicht. Sodass ich eben, wie gesagt, seither immer noch an der Phänomenologie herumgekämpft habe, während ich immer geglaubt habe, ich verstehe ein bisschen mehr, was die Logik ist, weil ich dazu ja was gemacht habe. Allerdings natürlich nicht die lange Version damals, sondern nur die kurze der Enzyklopädie. Die Enzyklopädie ist natürlich interessant, weil Hegel meint, dass durch die gnomische Ausdrucksweise, also durch diese Kernsätze, dass er es dem Leser einfacher macht, aber genau genommen macht das ihm noch schwieriger. Auf der anderen Seite ist es wieder interessant, dass er ja recht hat, dass wir in der Philosophie keine Thesen aufstellen, sondern nur Merksätze produzieren. Allerdings muss man dann schon wissen, wo sie hingehören. Und das ist nicht so einfach, weder im einen noch im anderen Buch. Also insoweit, wie gesagt, mal schauen, ob mir das gelingt, auch die Logik entsprechend zu kommentieren, die ja in dem Sinne noch ein größerer Brummer ist. Sie ist ästhetisch nicht so ansprechend wie die Phänomenologie, das muss man sagen. Bei der Rechtsphilosophie schreibt er wie in der Enzyklopädie, da habe ich ja sogar schon einige Kommentare dazu gemacht, aber nur in der groben Runde.
Das sind auch eher Typ Vorlesung, oder? Das sind beim Vorlesungen verwendete Texte, Rechtsphilosophie und Enzyklopädie.
Ja, ja. Ja, aber trotzdem, er versucht als Kernsätze zu machen, und das ist ja eine ganz komische stilistische Form, die sonst niemand macht.
Später dann die Aphorismen.
Die sind natürlich populistischer. Und während er ja, die sind ja keine Aphorismen, die eingängig sind, sondern sind ja eher kryptische Gnomen, also deswegen eher Orakelsprüche. Mhm.
Na, ich denke nur, das Hegelsche Buch, also jetzt dieses frühe Buch, die Phänomenologie des Geistes, ist ja eingestandenermaßen eine, also leicht erkennbar, eine Auseinandersetzung mit dem, was vorher war, eine Absetzung, sozusagen ein permanenter Dialog. Diese Geste, die nimmst du ja auf. Also in deinem Kommentar wird dann dieser Dialog sozusagen aktualisiert, jetzt geführt.
Ja, und genau, so. Und da knüpfe ich jetzt mal, springe ich mal schnell rein. Das Ziel oder die Quintessenz auch oder dein Ziel, was ich herausgelesen habe, ist ja zu sagen oder auf moderne Art und Weise zu sagen, was jetzt der absolute Geist, also diese obskure Formel von Hegel für uns heute noch sagen kann halt. Deswegen haben wir auch den Titel irgendwie Verweltlichung des Geistes, also die Säkularisierung dessen, was GOTT bedeutet. Wie kann man das übersetzen in unsere Welt, ohne dass man Verlust erleidet?
Also ich denke, dass die Wendung, die er macht, ist, indem er immer so operiert, also er sagt, auch zeigt uns, das Wort absolut dementiert nur relativ oder relational. Und deswegen, was ist absolut? Absolut sind Vollzüge, nicht Aussagen über. Also, indem ich was tue, tue ich etwas im absoluten Sinne. Und der absolute Geist ist, wenn wir gemeinsam etwas tun. Und die Haltung zum absoluten Geist ist die Religio, die Bindung des Einzelnen an dieses gemeinschaftliche Tun. Und Wissenschaft zum Beispiel ist ein gemeinschaftliches Tun und bildet ein Gemeinschaftssubjekt. Und er versteht jetzt Kunst, Religion und Philosophie als die drei Reflexionsformen, die sind nicht der absolute Geist, sondern sie sind die Reflexionsformen auf das Absolute des Geistes, der existiert in dem, was wir gemeinsam in der Wissenschaft oder in der gemeinsamen Handlung oder in unserer gemeinschaftlichen Weltgestaltung tun. Und deswegen kann er dann auch solche Sprüche machen wie wir oder ich bin Gott und so weiter, weil das Bin ist ja nicht eine Zuschreibung einer Eigenschaft, sondern ist der Vollzug selber. Also, in der Kunst und in der Religion reflektieren wir auf die Condition humaine, auf die Teilnahme an einem gemeinschaftlichen Projekt. Und das gemeinschaftliche Subjekt dieses gemeinschaftlichen Projektes hat in seiner Interpretation die Tradition immer theologisch dargestellt. Die Kunst war immer im Dienste dieser religiösen Selbstvergewisserung und die verhielt sich in Bezug auf das Wissen, was sie ist, so wie die Wissenschaft zu sich selber, nämlich sie weiß nicht, was sie tut, deswegen braucht sie die Philosophie, um zu verstehen, was sie tut. Deswegen ist die Philosophie ganz kurz am Schluss, indem er sagt, ja, es geht eigentlich nur darum zu verstehen, was Kunst und Religion ist. Und die Philosophie ist nicht etwas Eigenes, die jetzt sozusagen eine eigene Bindung an ein Gemeinschaftsprojekt neu entdecken muss, sondern ist das richtige Verständnis der gesamten Tradition. Und deswegen wehrt er sich gegen die Leute, die diese Tradition als Aberglauben wegtun und sagt, es ist euer Problem, dass ihr nicht verstanden habt, was da eigentlich dahinter steckt. Das ist, denke ich, seine Haltung.
Nun ist aber die Philosophie nicht gleich der absolute Geist.
Nein.
Genau, das muss man erstmal festhalten, sondern eine Reflexion darauf, was uns als generisches Wissen jeweils kooperativ und kommunikativ umgibt und woran wir irgendwie teilhaben, wie du sagst, wobei das Wort absolut natürlich ein bisschen merkwürdig ist, weil es ja losgelöst irgendwie heißt und gerade eben nicht kooperativ und verbunden und genau das, was Religion eigentlich meint, die Verbindung halt, also genau, das ist ja nicht, deswegen hat man da ein bisschen Probleme, genau dieses zu verstehen. Man versteht es vielleicht im Zusammenhang mit subjektiven Geist und objektiven Geist, wie du das erklärst, aber man muss irgendwie die verschiedenen Ebenen dann auch unterscheiden können vorher.
Dass das schwierig ist, gebe ich zu, aber absolut heißt nicht losgelöst, absolut heißt nicht relational. Also absolut heißt, dass es relational heißt, die Wahrheit hängt davon ab, ob das, was ich sage, der Welt korrespondiert. Und er will gerade sagen, der absolute Geist ist kein Gegenstand, auf den wir uns beziehen, sondern wir sind es selber. Und das Sein, das Bin, ist genauso absolut wie in dem
kartesischen Betrachtung, dass ich denke, ich bin. Ich habe jetzt keinen Schluss gemacht. Ich denke, ich bin, das ist absolut. Ja? Und wir tun jetzt irgendwas, das ist absolut. Das, egal, ob richtig oder falsch, was wir tun, tun wir.
Das heißt, doing der so Vollzug, makes it so. Der doing Vollzug so selbst
der Vollzug sei, ist, das,
ist das Absolute.
Genau, nichts sonst.
Fragen dazu?
Das ist schwierig, das gebe ich zu, aber ich kann es auch nicht besser erläutern.
Doch, im Buch hast du das sehr viel besser erläutert, finde ich, weswegen das auch wirklich dann lehnenswert dann wiederum ist. An manchen Stellen kommt es mir so vor, als wenn es da eine Linie gäbe, Hegel, Heidegger dazwischen und Pirmin.
Nö.
Ist das nicht so? Also in vielen Dingen, also setzt du Gott mit Sein und viele Dinge kehren wieder, oder es kann auch natürlich sein, dass es meine Lektüre waren, durch meinen Filter, durch meine Brille halt. Also ich habe sehr vieles irgendwie wiedererkannt, wo ich dachte, so nah kann mir doch Hegel gar nicht sein. Aber das war doch sehr erstaunlich für mich.
Ja, meine Aufgabe war jetzt nicht die große Differenz zwischen heute und Hegel. Das wollte ich nicht machen. Aber in der Tat, dagegen muss ich mich verwahren. Es steht keine Überschrift der Art, die ich bei einem Hegel-Buch gefunden habe, von Hegel zu Hermann Schmitz. Ne? Also das würde ich jetzt nicht so machen. Aber ein Punkt in der Tat, also will ich noch zu diesem letzten Kapitel. Das finde ich schon für mich interessant, dass er sagt, was ist denn eigentlich die Hauptaufgabe einer philosophischen Überlegung zum Absoluten? Und da denke ich, ist es die Verwandlung der Verweltlichung der Theodizee, also der Anklage des Gottes. Und da macht er eine Mundizee draus, der Anklage der Welt, und will sagen, und will uns zeigen, dass diese Anklage der Welt, die böse Welt, dass das eine Frage der Haltung ist. Und dann kann man verstehen, was das Absolute ist. Er sagt, okay, wer der Meinung ist, die Welt ist, weil vieles Schlechte drin ist, so schrecklich, dem kann ich nicht helfen, weil er nämlich nicht merkt, dass seine Haltung von ihm eine absolute Haltung ist, die er ändern kann, versuchen zu ändern und so weiter. Das heißt, die Haltung zur Welt ist nicht etwas, was ich argumentativ als richtig oder falsch rauskriegen kann, sondern da ist er Fichteaner, da müssen die Leute was tun dazu. Und deswegen will er auch sagen, den Skeptiker oder irgendjemand zu widerlegen hat überhaupt keinen Sinn, weil der Skeptiker gar nicht merkt, wenn er nicht will, wird ihn kein Argument überzeugen. Und das ist das Interessante, was er eben sieht. Warum ist das absolut? Weil Urteile absolut sind. Weil die Anerkennung eines Arguments absolut ist. Und wenn die Leute nicht wollen, dann kann man ihnen nicht helfen. Und das ist in der Tat etwas Interessantes, weil dann baut er diese Leibnizsche Theodizee um und sagt, wer die Welt anklagt als ganz böse und sich sozusagen zum Selbstmörder macht, dem kann man im Grunde nicht helfen, man kann ihn bedauern, man kann aber versuchen, mit ihm zu reden und sagen, versuch's doch mal andersrum. Und im Grunde steckt dahinter natürlich eine partielle Rechtfertigung einer großen religiösen Tradition, die mich ja immer schon interessiert hat, von Hiob bis zu Leibniz. Also diese Theodizee wird jetzt als Mundizee, als Rechtfertigung der Welt und als Haltung zur Welt und deswegen gedeutet. Und das scheint mir in der Tat hochinteressant zu sein. Und der Naturwissenschaft wird im Wesentlichen vorgeworfen, dass sie durch ihre blasierte Betrachtung der Welt als einen Haufen von Dingen natürlich eine Sinnlosigkeit willentlich erzeugt und nur blind ist gegen ihren eigenen Willen. Das ist ja etwas, was den Nietzsche noch herumtreibt, und deswegen muss er heroistisch dagegen sich wenden. Und deswegen, und das ist der Grund, warum ich zu Heidegger komme, Heidegger sieht, dass der Nietzsche der letzte Metaphysiker ist, weil er nämlich diese naturwissenschaftliche Perspektive als wahr geschluckt hat und nicht bemerkt, dass das ein willentlicher Glaube ist. Oder, und damit habe ich die systematische Verbindung zu Heidegger.
Ja, schön, dass du jetzt so auf Touren kommst. also dieser Werteskeptizismus der Naturwissenschaften, also der steckt überall drin, das sieht man auch überall halt. Also du sagst auch, dass es irgendwie eine Selbstanimalisierung sozusagen des Menschen ist und da hört man auch heraus, dass es wirklich ein Anliegen dagegen zu argumentieren, ja, weil damit natürlich irgendwie die gesamte Idee von Wissenschaft und Bildung irgendwie vernichtet wird oder flöten geht halt. Meine Frage zieht jetzt aber eigentlich in eine ganz andere Richtung, es sei denn, du hast noch eine andere. War das denn jetzt dein Opus Magnum? Oder haben wir noch mehr Lektüre vor uns?
Das Problem ist, ich bin leider ein Mensch, der es nicht lassen kann, zu lesen und zu schreiben. Ich meine, es gibt Leute, die nur schreiben. Bei Nietzsche, denke ich, liegt es an der zu dicken Brille und bei Kant, der war zu klug. Und manche versuchen viel zu lesen, wenig zu schreiben. Ich versuche viel zu lesen und auch ein bisschen was zu schreiben. Also allerdings in der Tat kann es sein, dass mich der Hegel noch eine Weile lang, also insbesondere was die Logik angeht, in Beschlag nimmt.
Ist das eigentlich auch ein Beitrag zum Verhältnis von Theorie und Praxis? Es gibt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts französische Denker, die sehr hegelfern sich damit auseinandersetzen, dass der Übergang von Theorie zu Praxis eigentlich nur dogmatisch geschehen kann. Das heißt eigentlich, wenn die Theorie philosophische Gehalte und Ansprüche preisgibt. Ja. Wenn sie diese nicht preisgibt, dann muss sie ähnlich wie bei Hegel selber zu einer Praxis werden.
Ja, und also ich würde es gern so beschreiben. Die Schwierigkeit, die entsteht eben darin, dass das Verhältnis von Theorie und Praxis hat ganz verschiedene Ebenen. Die Leibnizsche Ebene ist, die Theorie ist die Hilfsmittel für praktische, der ist schon Pragmatiker, für praktische Techniken. Schön, prima, so viel, das sind die pragmatischen Wissenschaften. Die sogenannten philosophischen Theorien, das ist der andere Begriff von Theorie, den hat Hegel klugerweise durch das Wort Spekulation ersetzt. Und er will damit dasselbe sagen, Theorie ja die Schau, aber das andere, aber die Spekulation ist die Schau auch von oben, aber es ist die Schau, die sozusagen große geografische Landschaften übersieht und er, also etwas blind, wild gesagt und vielleicht brutal, alle anderen sitzen in ihren lokalen Funktionsregionen, sind Regionalisten und ich will, wie Aristoteles auch, diese Noesis Noesius, das Wissen über das Wissen. Und ich will also sozusagen einen offenen Blick auf das Ganze haben. Und das ist das, was den Hegel, was der Hegel als die Großartigkeit der Philosophie mit Aristoteles verbindet und warum er meint, diese provinziellen Wissenschaften, die sind ja prima, aber sie wissen nicht, wohin sie gehören. Mich interessiert dieses Humanum des Wissens über den Platz von allem. Und jetzt wird es immer wieder dem armen Philosophen vorgeworfen, er sei Platzanweiser und er sei einer der Besserwisser und so weiter. Und dabei geht es doch nur darum, dass man nicht bloß alltäglich praktisch arbeitet, sondern auch noch weiß, wie die Praxis eingebettet wird. Also für mich ist es in dem Sinne, verhält sich Theorie und Praxis immer so, wissen, was man tut und nicht bloß tun. Und das betrifft auch das Verhältnis Theorie und Praxis unten, aber die Theorie der Philosophen ist der Versuch, Überblicke zu bewahren und überhaupt zu verstehen, in welchem größeren Zusammenhang wir uns befinden. Und da sagt er eben, Leute, die historisch nicht gebildet sind, können sich nicht platzieren. Das ist ausgeschlossen. Die können nur Kinder sein. Und das ist eben etwas Interessantes, weil das ja auch eine Legitimation, ich verstehe das nur als Arbeitsteilung. Ich bin kein Historiker, aber ich würde jeden Historiker sozusagen gern aufnehmen in das gemeinsame Projekt und sagen, okay, macht ihr das? Deswegen bin ich auch ein Fan von allen philologischen Arbeiten, nur ich will es selber nicht machen.
Vielen Dank.
Wir haben eine Frage aus dem Publikum.
Ich wollte sagen, das ist ein sehr schönes eigentlich Schlussbekenntnis. Genau das, worauf es im Thomasus-Club eben ankommt, dass der Autor aus der Reserve gelockt wird und nochmal so Sachen sagt wie, ich bin kein Historiker und ähnliches.